Ich lese nun den heutigen Bibeltext nach der Elberfelder Bibelübersetzung Markus 9, Verse 33 bis 37. Maßstäbe für wahre Größe und den Dienst im Reich Gottes. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Hause war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen. Sie hatten nämlich auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12, und er spricht zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen: Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, wir haben den Predigttext soeben gehört. Immer wieder diese unselige Frage: Wer ist der Erste? Wer ist der Größte? Eine Frage, die sich durch die ganze Weltgeschichte zieht. Wer ist Erster? Wer hat den größten Einfluss, die größte Machtfülle? Überall diese Frage, dieser Streit. Bereits bei Kindern ist das zu beobachten. Ich bin Erster, kräht stolz der Vierjährige, wenn er beim um die Wette laufen gewonnen hat. Erst wird noch gespielt, dann geschubst und dann das Förmchen im Sandkasten geklaut. Unter lautem Protest. Der Stärkere siegt. So ist das. Aus der Wirtschaft kennen wir ebenfalls dieses Gerangel im knallharten Wettbewerb. Der Markt muss doch zu knacken sein, notfalls mit unerlaubten Mitteln. Wir haben doch bestimmt alle das Abgasdesaster verfolgt. Erster sein wollen war das Ziel. Marktführer in der Welt werden. Ich bin mir sicher, einige unter uns haben in ihren Berufen unter vergleichbaren Mechanismen gelitten. Ich auch. Im Sport hart wird trainiert, die Gesundheit oft leichtsinnig mit Doping ruiniert und in Fußballverbänden wird gelogen und betrogen. Siehe Weltmeisterschaft in Katar. Und nicht nur dort Erste sein wollen bei Wettbewerben. Und der Zuschauer will das anscheinend so. Wir gehören zum System. Wir wollen an den Erfolgen der Bayern-Kicker auch mitbeteiligt sein, weil uns dies gefällt. Da steigt ein Düsenjäger auf, wird an der Landesgrenze von einem anderen von der Gegenseite abgedrängt. Mal sehen, wer zuerst nachgibt. Was sind das nur für Spielchen, die blitzt schnell zur gefährlichsten Eskalation führen können? Und immer wieder geschieht das an den Grenzen zwischen Staaten. Im Fernsehen geht es in unzähligen Talkshows um die Meinungsführerschaft. Aktuell, wer hat denn nun das beste Konzept zur Energiefrage oder zum Klimaproblem oder gegen die Inflation? Parteien streiten sich darüber. Jeder möchte Recht haben. Keiner will nachgeben. Und schnell wird dann allerhand Unsinn gesprochen. Unsinn auch im Alten Testament. Wir wollen einen König haben, forderten die Israeliten. Sie meinten, sie müssten einen prachtvollen Ersten haben, stark und mächtig, einen zum Anfassen. Und Gott sagte, lasst das. Ein König könnte euch wichtiger werden als ich. Aber sie dachten, was ist das schon für ein Gott, der nur zwei Steintafeln für uns übrig hat. Wir wollen einen richtigen König haben, so wie die anderen. Nun ist diese Frage auch in der kleinen Jüngergruppe angekommen. Na super, die hatten nichts kapiert. Jeder wollte insgeheim selbst der Chef sein. Und der Evangelist Markus zeichnet nicht gerade ein schmeichelhaftes Bild von den Jüngern, auch an anderen Stellen seines Evangeliums. Ab und zu stehen diese engen Freunde und Vertraute Jesu wie die letzten Deppen da. Sie bekommen zwar exklusiv Jesu Lehre in Gleichnissen vor Augen gemalt, aber sie wissen nur wenig damit anzufangen. Wer von uns ist der Größte? Nicht zu fassen, diese unnötige Frage. Für die Jünger war das nämlich keineswegs nur so etwas wie eine akademische Frage. Sie wollten nicht wissen, ob Mose größer gewesen war als Abraham oder David größer gewesen war als Elia. Nein, sie wollten wissen, wer von ihnen, den Zwölfen, der Größte wäre, der Bedeutendste, der Frömmste und Wichtigste. Darüber zankten sie sich. In ihrer Selbstzufriedenheit stritten sie, weil es ihnen um ihr Prestige ging. Jeder wollte einen oberen Rang einnehmen. Jeder kämpfte um eine hohe Position im Jüngerkreis. Wer ist der Größte? Das hatten sie im Kopf. Dabei hatte Jesus ihnen wenige Stunden zuvor die zweite Leidensankündigung überbracht. Und es heißt danach, sie aber verstanden die Rede nicht. Sie verdrängten die Frage, warum Gott seinen Sohn dem Tode ausliefern wird. Stattdessen diskutierten sie, wer ist der Größte von uns? Wer soll der Star sein? Wer sagt uns, wo es lang geht? Auch in der heutigen Gesellschaft werden wir diese Fragen nicht los. Und die Fragen machen auch nicht Halt vor den christlichen Kirchen und ihren Gemeinden. Es gibt eine Fülle von Bibelstellen, die das Thema der Rangordnung ansprechen und was Jesus dazu sagt. Damals in Israel war diese Frage anscheinend enorm wichtig. Überall stand sie im Raum. Wer ist der Größte im Synagogengottesdienst? Wer bekommt den Ehrenplatz am Tisch? Jesus klagte deswegen die Pharisäer an. Matthäus 23. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Und im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner aus Lukas 18. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Und ein weiterer Ausspruch von Jesus aus Matthäus 20. Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen. Wir brauchen da gar nicht weit denken, wer damit auch gemeint sein könnte. Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker auch sie, ihre Herren, aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Das sind Aussagen Jesu zum Thema Rangordnung. Eure Größe zeigt sich im Dienen, sagt er. Was für eine ärgerliche Botschaft für die, die alle möglichen Verdienste angesammelt hatten, um sich den Einlass in Gottes Reich zu erkaufen. Aber was für eine großartige Botschaft für die kleinen Würstchen, die mit leeren Taschen dastehen und nichts vorzuweisen haben als ihre Schuld. Gerade sie werden, so steht es wörtlich im gelesenen Text, gerade sie werden von Gott zu Ehren gebracht. Wir erkennen, bei Jesus gelten andere Maßstäbe. Maßstäbe, die nicht auf das irdische Wohl und den Erfolg des Einzelnen zielen, sondern auf das Wohl des Nächsten. Dienend einander sich zuwenden. Ich habe mich über den Wochenspruch heute gefreut. Das wusste ich gar nicht, aber habe ich heute Morgen entdeckt. Auch da geht es um das Dienen. Dienen auch zu denen, von denen wir nichts zu erwarten haben. Das war nicht nur zur Zeit Jesu revolutionär. Das ist es auch heute noch. Zu einem derart revolutionären Lebensstil werden wir aufgefordert. Solches Leben steht unter der Verheißung der Teilhabe am Himmelreich. Und diese Verheißung gilt nicht erst für das Ende der Zeit, wo Menschen sich selbst nicht so wichtig nehmen, vergeben, anstatt auf ihrem Recht zu beharren, andere höher achten als sich selbst. Dort bricht das Himmelreich durch, auch in der Welt von heute. Dann folgt ein Tipp, den Jesus gibt. Wenn du groß sein willst, dann werde wie ein Kind, werde klein, meint er. Und das heißt für uns, Hört auf, so zu tun, als wäret ihr auch ohne Jesus gut und stark und schlau. Redet euch nicht länger ein, man könne auch ohne Jesus vor Gott bestehen. Wir sollten begreifen, dass wir von uns aus nichts mitbringen, absolut nichts, womit wir auf ihn Eindruck machen könnten. Wer sich das eingesteht, der ist wie ein Kind geworden. Und das ist der Startschuss für eine Karriere in Gottes Reich. Eine Karriere, bei der es nicht mehr darum geht, selbst groß aufzutrumpfen, sondern nur noch darum, aus lauter Dankbarkeit Gott zu ehren und den Mitmenschen zu dienen. Jetzt wissen wir, warum Jesus ein Kind in die Mitte der Jünger stellte. Ein Kind ist in der Regel unbedeutend, hilflos und ganz auf andere eingewiesen. Damals viel mehr noch als heute. Aber genau so stehen wir vor Gott da. Unbedeutend, hilflos und ganz auf ihn angewiesen. Zurück zum Predigttext. Erstaunlich, wie Jesus reagierte. Er geht vor den Jüngern ins Haus. Er gibt ihnen Zeit für ihren Disput. Und als sie nachkommen, ruft er sie zusammen. Er wusste, was sie unterwegs miteinander besprochen hatten. Er kennt sie ja durch und durch. Aber er macht sie nicht runter. Jesus, der Seelsorger, sagt nicht, hört auf mit dem Quatsch. Nein, er fragt ganz ruhig und ohne Zorn, worüber habt ihr diskutiert? Sie aber schwiegen, heißt es. Eine peinliche Situation. Sie schauen betreten auf den Boden und fühlen sich ertappt. Verlegen halten sie den Mund. Sie schweigen vor ihm. Ich möchte von einer anderen Art von Schweigsamkeit sprechen. Kennen wir das? Wir haben eine der wunderbaren barocken Kirchen in der Nähe betreten. In Gößweinstein zum Beispiel. Kunstschätze zuhauf. Viele Eindrücke kommen auf uns zu. Sie tun uns gut. Und unwillkürlich schweigen wir. Den Lärm von draußen legen wir ab. Wir atmen auf. Wie gut, eine Weile nicht mehr kämpfen zu müssen. Wie gut, jetzt nicht Gewinner sein zu müssen. Schweigen können, weil wir uns in der Nähe Gottes wissen. Wir sind ja in seinem Haus. Heilsame Stille, die auch andere Besucher um uns herum empfinden. Jesu Jünger schwiegen auch in seiner Gegenwart. Und noch eine dritte Dimension. Die Stille in der Offenbarung 8 lesen wir nach dem Öffnen des siebenten Siegels von einer halben Stunde Stille. Das Ende der Welt steht bevor. Erwartungsvolle Stille. Zeichen der Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, der sich aufmacht zum Gericht. Empfundener Friede, endlich wirklicher Friede für die Erlösten aus Israel und allen Nationen. Ehrfürchtiges Schweigen vor Gott. Nun aber wieder ganz praktisch. Wie ist das, wenn Jesus in der Mitte ist? Er geht in die Hocke, um ein Kind zu umarmen. Ein Kind. Zu seiner Zeit, ich sagte es bereits, hatte ein Kind nur geringe Bedeutung. Kinder trugen ja nicht zum Lebensunterhalt bei. Er aber umarmt das Kind. Er begibt sich nach unten zu ihm. Der Sohn Gottes neigt sich nach unten zum Kind, neigt sich zu uns. Umarmt es, umarmt auch uns. Das ist ihm in seiner Liebe wichtig. Bis heute ist es ihm wichtig. So können auch wir lernen, wie man miteinander umgeht, niederbückend zum anderen, aufhören mit dem Drängeln und der wortreichen Verteidigung des persönlichen Standpunkts. Einfach mal zuhören, was der andere sagt, und ihm nicht gleich ungeduldig ins Wort fallen, weil man anderer Meinung ist. Vielleicht hat er doch recht. Und Jesus Christus ist dabei und hört zu. Denn hatten wir ihn nicht bereits in der Morgenandacht um seine Gegenwart an diesem Tag gebeten? Jesus machte den Jüngern vor, was er meinte. Er ging in die Knie, als die Jünger schwiegen. Das haben die damals richtig gut gemacht. Sie schwiegen und waren beschämt. Wo entdecken wir uns in dieser Geschichte? Amen.